keine Mehrheit für keinen. Die Parteienlandschaft kehrt zur Normalität zurück. Wer heute die Sitzverteilung des Bundestages betrachtet, der wird viel Ähnlichkeit mit der Sitzverteilung im Deutschen Reichstag der Weimarer Republik und des Deutschen Kaiserreichs finden. Grafiken des Bundestages zeigen heute 6 verschiedene Farben. Das Schwarz teilen sich eine Bundespartei und eine bayerische Regionalpartei, wie schon zur Zeit der Weimarer Republik. Der Reichstag im ersten Jahrzehnt der Weimarer Republik zeigte ebenfalls ein solches Farbspektrum, wie zuvor auch schon der Reichstag des Kaiserreichs. Weder im Deutschen Kaiserreich noch in der Weimarer Republik gab es im Parlament eine bestimmende Kraft. Es ist ein oft vernachlässigter Umstand, dass in Deutschland noch nie eine Partei bei freien Wahlen geschafft hat, eine Mehrheit der Deutschen für sich zu gewinnen. Die SPD, immerhin der politische Arm der Arbeiterbewegung, erreichte bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 ihr gesamtdeutsches Spitzenergebnis von 37%. Genauso viel erreichte die NSDAP bei den Reichstagswahlen 12 Jahre später, und trotz aller Gewalt und Einschüchterung kamen die Nationalsozialisten selbst im März 1933 nicht über 43% hinaus. Hitlers Volksgemeinschaft fand auf dem Höhepunkt von Propaganda und Massenmobilisierung also nicht mehr Zuspruch als Kohls Christdemokraten bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen nach der Teilung 1990. Allein im Jahr 1935 erreichte eine Partei in Deutschland die absolute Mehrheit der Stimmen, nämlich die Adenauer-CDU mit Ludwig Erhard als Zugpferd. Aber auch das nur im stark katholisch geprägten Westdeutschland, ohne die protestantischen Gebiete der sowjetischen Besatzungszone. Bezieht man die Nichtwähler in das Bild mit ein, wird es noch klarer. Es gab und gibt in Deutschland keine Partei oder Bewegung, die auch nur ansatzweise die Unterstützung der Mehrheit der Deutschen für sich erreichen konnte. Nicht die Sozialdemokraten, nicht die Liberalen, nicht die Konservativen, nicht die Nationalsozialisten, nicht die Kommunisten, nicht die Christdemokraten. Alle diese Parteien und Bewegungen repräsentierten große Minderheiten in der deutschen Gesellschaft, aber niemals eine Mehrheit. Unter einigermaßen freiheitlichen und demokratischen Bedingungen wird in Deutschland auch in Zukunft nie eine politische Partei oder Bewegung die absolute Mehrheit gewinnen. Die deutsche Gesellschaft war immer segmentiert nach Konfession, Klasse, Region, Stadt und Land zwischen verschiedenen politischen Milieus. Berlin war nie im selben Maße ein politisches Zentrum, wie es London, Paris oder Rom waren. Noch weniger waren es die anderen politischen Zentren wie Regensburg, Frankfurt, Wien oder Bonn. Seit dem hohen Mittelalter beruht in Deutschland Macht nicht auf zentralisierter Herrschaft, sondern auf der Fähigkeit, fragile gesellschaftliche Bündnisse zwischen verschiedenen Regionen und Interessen zu schmieden. Das Erbkaisertum und die Ära der Volksparteien waren historische Ausnahmen, das Wahlkönigtum und bunt zusammengewürfelte Koalitionen die historische Normalität. Zwischen einem AfD-wählenden Schwaben und einem grünen Badener liegen Welten. Allerdings liegen auch Welten zwischen dem AfD-wählenden Schwaben und dem AfD-wählenden Sachsen oder dem grün-wählenden Freiburger und dem grün-wählenden Bremer, zwischen dem Brandenburger Alt-SEDler und dem Frankfurter Linksaktivisten. Es ist kein Zufall, dass die einzigen Phasen der deutschen Geschichte, in denen es den ernsthaften Versuch gab, die Deutschen auf ein großes, gemeinsames Ganzes zu verpflichten, Phasen der totalitären Diktatur waren. In der Regel interessiert sich der Deutsche mehr für den Baum in seinem Garten und die Kassenprüfung im Verein als für Nation und Weltpolitik. Dieser Segmentierung der deutschen Gesellschaft entsprachen auch lange Zeit die dezentrale Meinungsbildung und die aufgefächerte Presselandschaft. Erst mit der Entstehung der Massenmedien, mit dem Volksempfänger und der Wochenschau und später dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den 5 bis 6 landesweit meinungsbildenden Zeitungen entstand zum ersten Mal eine nationale Öffentlichkeit. Dieser Zustand dauerte etwa 70 Jahre an, von Anfang der 30er Jahre bis zur Jahrtausendwende. Vor diesem Zustand in Weimar und im Kaiserreich bestand die deutsche Presselandschaft aus Hunderten von Zeitungen und Zeitschriften für jedes Milieu, jeden Berufsstand, nach Konfession, Parteizugehörigkeit und Region verschieden. Durch das Internet kehren wir zu diesem Zustand zurück. Jedes politische Milieu hat seinen Blog, Facebook, WhatsApp-Gruppen, Twitter-Accounts, YouTube-Kanäle, seine Lieblingsautoren, seine Lieblingsfeindbilder, seinen eigenen Jargon, sein Weltbild, seinen Diskurs, seine Vordenker und Kommentatoren. Die Filterblase ist keine Erfindung des Online-Zeitalters, sondern eine urdeutsche Institution. Die Auffächerung des deutschen Parteiensystems in 6 bis 7 Parteien unterschiedlicher weltanschaulicher Färbung mit unterschiedlichen regionalen Hochburgen und unklaren parlamentarischen Mehrheiten sowie die Abdankung des Meinungsmonopols etablierter Medien zugunsten einer enormen Vielfalt von Informations- und Diskussionsforen ist kein bedauerlicher Ausnahmezustand, sondern die Rückkehr zur historischen Normalität Mitteleuropas. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Gerard Bökenkamp auf Eigentümlich frei.